Radio Vorarlberg. Neues bei Neustädter.
Sucht in der Familie ist heute unser Thema. Herzlich willkommen. Laut offiziellen Schätzungen sind in Österreich 370.000 Personen alkoholkrank. Das heißt, Hunderttausende Angehörige sind betroffen.
Alkoholkonsum ist ja eigentlich etwas, was sehr weit verbreitet ist. Aber natürlich, wenn es zu einem Problem wird, dann sprengt es diese Norm, diesen Rahmen und dann versucht man das zu vertuschen. Also es ist eine Krankheit, für die man sich dann eher schämt.
Die Abhängigkeit kommt nicht von heute auf morgen, sie entwickelt sich.
Das Kontrollieren ist oft schwierig. So Kontrolle hat natürlich zur Folge, dass die Patienten sich verstecken, sich weiter zurückziehen. Wichtig ist im Umgang ist immer schauen, dass man die Kommunikation aufrechterhaltet, dass man ins Gespräch findet.
Angehörige schauen oft zu lange zu oder glauben, selber helfen zu können.
Meine Frau hat immer das Beste in der Situation gemacht. Aber was ich sagen will, sie hat auch nicht Hilfe angenommen. Sie hat auch immer gemeint, sie schafft es allein. Er war an der machtlos. Der Alkoholkranke gegenüber ist sie gescheitert.
Die Caritas in Vorarlberg baut das Hilfsangebot für Angehörige von Suchtkranken aus.
Uns ist es eben ganz wichtig, dass wir ihnen Mut machen, dass sie sich Hilfe und Unterstützung holen. Und nur so können wir auch insgesamt dann längerfristig auch helfen.
Hilfe ist enorm wichtig, vor allem auch, weil der Kampf gegen die Sucht oft lange dauert.
Sobald der Entzug vorbei ist und so, nachher startet ja eigentlich im Endeffekt die Therapie. Und da ist ganz, ganz wichtig, die Angehörigen mit einzubinden in die Therapie, die Angehörigen aufzuklären über die Mechanismen der Abhängigkeit, wie es da zu einer Fortführung der Abhängigkeit kommen könnte.
Sucht in der Familie beschäftigt uns heute. Es geht um Hilfe für Angehörige. Sind Sie betroffen? Was hat Ihnen geholfen? Heute sind auch anonyme Wortmeldungen möglich.
Ihre Meinung, Ihre Fragen, Ihre Erfahrungen.
Rufen Sie uns an 055 72 38 30
oder schreiben Sie uns ein Mail radio.vorarlberg@orf.at.
Aus Neustädter hatte mit Irina Basch am Telefon, Erwin Greusing, Abwicklung, Mike Geilberger, Produktion. Diese Zahl ist fast schon ein wenig bedrohlich. In Österreich sind laut offiziellen Schätzungen 370.000 Personen alkoholkrank. 14% der Bevölkerung haben einen problematischen Umgang mit Alkohol. Das bedeutet, wenn wir nur die Alkoholkranken hernehmen, dass über 1 Million Angehöriger auch betroffen ist. Da sind wir beim heutigen Thema. Es geht nämlich bei uns in Neues bei Neustädter um Sucht in der Familie, Hilfe für Angehörige. Es ist bei diesem Thema sehr viel Tabu dabei und deshalb sind heute auch anonyme Anrufe bei uns möglich. Meine Frage an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind Sie betroffen? Brauchen Sie Hilfe aktuell? Oder wer oder was hat Ihnen geholfen? Bei mir zu Gast ist Monika Krommi, Leiterin der Suchtberatung der Caritas. Frau Krommi, grüß Gott.
Grüß Gott, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass Sie gekommen sind. Wie stellt sich das Problem aktuell dar? Ist die Suchtberatung der Caritas sehr stark mit den Angehörigen immer mehr betroffen?
Wir sind seit Jahren mit dem Thema betroffen. Circa 14% der Hilfesuchenden sind Angehörige, wobei das sind jene Personen, die längerfristig begleitet werden. Daneben haben wir eine sehr hohe Zahl an Anrufen, an Informationsgesprächen nur am Telefon oder per E-Mail. Das sind dann kurzfristige Informationen. Manchmal kommen die Leute dann Jahre später wirklich auch längerfristig zu uns.
Ich habe es vorhin schon angesprochen, das ist ein riesen Tabuthema. Man schämt sich dafür. Was ist da der Hintergrund?
Naja, das hat dazu geführt, eigentlich der Begriff Co-Abhängigkeit. Es ist ein sehr wichtiger Begriff gewesen zur Einführung, da er eigentlich die Angehörigen mal in den Mittelpunkt gestellt hat. Mhm. Aber er bedeutet ja auch, dass Angehörige selber Schuld mithaben, dass jemand trinkt oder dass jemand weiter trinkt oder dass sie selber auch krank werden dabei. Und das hat eher dazu geführt, dass sie stigmatisiert werden und dadurch oft eher Hemmungen haben, Hilfe zu suchen.
Okay. Co-Abhängigkeit, ein Stichwort. Wir drehen mal kurz um, lieber Erwin Greusing, wenn die Frau Krommi das Thema angesprochen hat. Es ist ein weit verbreiteter Begriff. Also nämlich, man muss aufpassen, was man denkt, wenn man Co-Abhängigkeit sieht. Und ich habe Michael Willis interviewt für diese Sendung, den Primat der Maria Ebene. Und auch er ist sofort auf dieses Thema gekommen und hat gesagt, er möchte der Siebner bitte. Der Siebner, Dankeschön, Erwin, sorry. Michael Willis 7. Er hat gesagt, das müssen wir unbedingt klarstellen, weil das ist ihm sehr, sehr wichtig, dass am liebsten Begriff ganz weglassen.
Ja, bei der Co-Abhängigkeit mit diesem Begriff muss man halt ganz, ganz vorsichtig umgehen, oder? Weil er auch viel Stigmatisierung in sich birgt. Das heißt, wenn man jemanden, einen Angehörigen, in eine Co-Abhängigkeit reindeutet, nachher kann es oft sein, dass man den Angehörigen auch die Mitschuld an der Abhängigkeit oder an der Aufrechterhaltung der Abhängigkeit gibt. Und das darf natürlich nicht sein, weil die Angehörigen ja keine Mitschuld an der Fortführung der Abhängigkeit haben, sondern meistens ja darunter leiden und eigentlich Hilfe bedürfen. Und wenn man den Begriff Co-Abhängigkeit zu weit fasst, so nachher kann es auch sein, dass viele Angehörige sich gar nicht Hilfe holen in Beratungseinrichtungen, weil sie glauben ja, wenn ich selber eh schuld bin und sowieso, sollte ich nach der Beratungseinrichtung gehen. Man sollte eher von einem Co-Verhalten sprechen, wo es einfach schwierig ist, mit dem umzugehen, dass jemand in nächster Nähe an einer Abhängigkeitserkrankung leidet.
Sagt der Primar Willis. Also wir müssen festhalten, Frau Krumme, das ist ganz wichtig am Anfang dieser Sendung. Man ist nicht schuld, wenn ein Partner, ein Elternteil oder ein Kind süchtig wird.
Nein, von Schuld reden wir sowieso nicht gerne, wenn es um Sucht geht. Aber es gibt natürlich Muster, die man weitergibt oder die man hat. Und das sind Muster, die man sich angeeignet hat, die dazu geführt haben, dass die Situation aufrecht bleibt. Aber da möchte ich jetzt nicht von einer Co-Abhängigkeit sprechen.
Okay, das Begriff lassen wir. Ja. Im Sinne vom Primar Willis. Noch einmal der Primar, ich habe ihn nämlich gefragt, er hat natürlich auch mit Angehörigen zu tun, wenn dann schlussendlich nach dem langen, langen Leidensweg der Süchtige in der Maria-Ebene oben behandelt wird. Ich habe ihn gefragt, wie denn die Reaktion der Angehörigen ist, ob man schockiert ist, dass der Vater, der Ehemann, die Mutter, die Ehefrau auf der Maria-Ebene muss.
Der Schock der Angehörigen ist wahrscheinlich eher gering zu werten. Meistens ja so, dass die Angehörigen ja schon seit längerer Zeit wissen, dass es sich da um eine Abhängigkeitserkrankung handelt. Und oft sind die Angehörigen ja auch diejenigen, die die Patienten motivieren, dass sie erst zu uns kommen. Also im Großteil der Angehörigen, die wissen ja schon, was los ist. Ja.
Warten Angehörige zu lange?
Na, tendenziell ist es halt schwierig und so Abhängigkeitserkrankungen entwickeln sich halt doch über einen langen Zeitraum. Und gerade in den Anfangsphasen einer Abhängigkeit ist es ja nicht wirklich ersichtlich, in welche Richtung es jetzt sich entwickeln könnte. Zu lang zu warten ist natürlich immer so eine Geschichte, wie man das jetzt wertet.
Man muss hinschauen, man muss genau draufschauen.
Ja, man muss genau draufschauen und muss natürlich ein gewisses Gespür haben. Zu lang kann es natürlich nicht sein, dass jemand täglich Alkohol konsumiert und so. Das ist mit der Pause 2-3 Tage die Woche und so, das ist schon ganz vernünftig. Viele Patienten verstecken sich an Alkoholkonsum. Die Angehörigen bekommen das nachher eher nur so zeitweise mit, dass doch täglich konsumiert wird und zu viel konsumiert wird, aber die Angehörigen haben es oft auch schwierig, denke ich mal.
Sagt Primar Willis. Frau Krumme, auch an Sie die Frage. Warten Angehörige zu lange?
Ich denke, grundsätzlich warten sie zu lange. Es ist schon oft so, dass sie sich sehr früher Sorge machen um den Alkoholkonsum des Partners. Und sie kommen sehr oft mit der Frage zu uns, ist mein Partner nun schon süchtig, ja oder nein? Also das beschäftigt viele. Aber sie merken sehr oft schon sehr früh, dass da etwas nicht stimmt. Wenn jemand unzuverlässig wird, wenn jemand Termine immer verpasst, gesundheitlicher Zustand nicht mehr so gut ist oder der Arbeit nicht mehr regelmäßig nachgegangen wird. Es gibt sehr viele Anzeichen, wo es nachher sichtbar wird.
Ich habe auch für diese Sendung den Martin interviewt. Martin leitet eine Gruppe der anonymen Alkoholiker. Er ist seit 26 Jahren trocken, hat davor lange, war er süchtig. Und er berichtete mir in unserem Interview von einem verzweifelten Kampf der Angehörigen, vor allem von einem verzweifelten Kampf seiner Frau.
Also ich kann von meiner Frau reden, die hat alles probiert, mich vom Alkohol wegzubringen und hat es nicht geschafft. Das ist schon das Problem. Alkoholismus ist eine Familienkrankheit und es werden auch die Angehörigen davon betroffen, beziehungsweise sie werden auch krank, weil es dreht sich alles nur noch um den Alkohol und was in der Familie so passiert, wenn der Betroffene trinkt. Also sie probieren auch immer wieder den Betroffenen vom Alkohol wegzubringen und durch das scheitern sie auch immer wieder. Ich habe meiner Frau immer wieder versprochen, ich höre zu und habe es sehr lange geschafft. Da geht es um Machtlosigkeit. Also die Angehörigen sind dem Alkoholiker gegenüber auch machtlos. Und sich das aber auch sehr liegt da, das ist ein ziemlich schwerer Schritt.
Das Thema heute bei uns hier, Sucht in der Familie. Es geht um Hilfe für Angehörige von suchterkrankten Menschen. Wir haben schon gehört, in Österreich sind allein 370.000 Menschen alkoholkrank. Diverse andere Süchte kommen natürlich dazu. Also Hunderttausende Angehörige sind betroffen. Mein Gast Monika Krumme, Leiterin der Suchtberatung der Caritas. Ich möchte noch ein paar Sätze vom Martin spielen, Frau Krumme. Martin von den anonymen Alkoholikern. Er leitet dort eine Gruppe, war lange alkoholsüchtig und ist jetzt seit 26 Jahren trocken, wie man sagt. Das nächste Statement steht hier bei mir in den Unterlagen unter dem Stichwort Schuldzuweisungen und Unwissenheit.
Durch das, dass ich selber nicht gewusst habe, dass er erkrankt ist, habe ich auch nichts drüber. Das haben sie immer mir auch so gesagt, hörst halt auf. Das hört sich so leicht an, aber wenn du drin steckst, wir haben zum Beispiel, lass das erste Glas stehen, dann hast du mit dem zweiten kein Problem. Oder nur für heute trinke ich nichts. Das gilt aber auch für die Angehörigen, weil sie haben ja auch das Problem, dass sie die Schuld auch immer wieder bei sich selbst suchen. In dem Sinn, ich habe meiner Frau immer die Schuld gehabt, dass sie gesagt haben, ja, wenn du anders wirst, wenn du anders tätest, wirst ich nicht so. Aber das war eine Lüge. Also sie war genauso, so wie meine Kinder auch in die Alkoholkrankheit, die sind dir mit ihm geschlittert. Ich komme ja sehr los in einer alkoholkranken Familie. Meine Eltern haben da auch getrunken. Und ich habe ja auch immer die Schuld bei mir gesucht. Ich habe immer gemeint, mit mir stimmt was nicht. Weil ich aber viel zu wenig darüber gewusst habe, über die Krankheit selbst.
Sagt der Martin. Frau Krommi, ich möchte am Schluss ansetzen, was er gesagt hat. Muss ich, wenn ich das mitbekommen habe, dass bei mir zu Hause schon problematisches Alkoholverhalten war, mir Sorgen machen? Muss ich speziell auf mich aufpassen?
Also wenn ich selber als Kind schon mit Alkohol zu tun hatte, auf jeden Fall. Denn ich denke, da gibt es verschiedene, es gibt dazu auch viele Studien, aber so ein Drittel der Kinder aus suchtbelasteten Familien wird später selber suchtkrank. Ein Drittel sucht sich einen alkoholkranken Partner zum Beispiel und nur ein Drittel geht wirklich ganz gesund daraus. Das sind verschiedene Gründe und Ursachen dahinter. Das ist natürlich die Genetik, die eine Rolle spielt, aber eben auch die schon vorher erwähnten Verhaltensmuster, die in diesen Familien herrschen und auch diese Vorbildfunktion, die auch die Eltern haben und wie sich die Eltern verhalten haben. Das prägt mich als Kind und das kommt später dann in meinem eigenen Verhalten wieder hervor.
Aber ich kann das durchbrechen, wenn ich wirklich drauf schaue.
Ich kann es durchbrechen, auf jeden Fall kann mich mit diesem auseinandersetzen. Wir haben auch sehr viele Menschen bei uns, die Hilfe suchen, die früher selber in von suchtbelasteten Familien aufgewachsen sind und jetzt eigentlich in dieser Form das aufarbeiten.
Okay, gut. Eine Frau hat angerufen bei uns, sie will anonym bleiben und erzählt uns die Geschichte ihrer Tochter. Hallo.
Ich denke, das Thema Sucht ist ein großes Thema, wenn sie der Familie ist. Wenn derjenige nicht bereit ist, also wenn es Medikamentensucht ist und man sehr lange braucht oder zumindest bis dann wirklich der erwachsene Mensch eigentlich, eine erwachsene Tochter, bereit ist zu dem, oder? Mhm. Also ich habe das aus eigener Erfahrung, es hat sehr lange gedauert, aber es war dann auch wirklich soweit im letzten Jahr und es war die Medikamenten sucht einfach und wo das dann jetzt behandelt war, ist auf der Ebene, wo wir sehr dankbar sind, dass sie das so gemacht hat. Aber der Prozess ist sehr lange und als Angehöriger ist es ganz schwierig, an die Person heranzukommen. Also es braucht dann einfach einen Punkt, wo sie selber auch bereit sind.
Was hat dann schlussendlich den Ausschlag gegeben, dass ihre Tochter sich behandeln ließ?
Schlussendlich war der Ausschlag, dass es ihr einfach gar nicht mehr gut gegangen ist. Mhm. Und dass sie den wirklich auf uns als Eltern auch zugehört und gesagt hat, so ist es jetzt und ich muss was tun. Und dann war dann wirklich die Folge, dass wir gesagt haben, okay, das packen wir gemeinsam, das tun wir, das machen wir. Und wir haben heute einfach einen anderen Mensch vor uns, muss ich ganz ehrlich sagen, wo sich sehr vieles geändert hat.
Vielen Dank für diese Geschichte, für diese Schilderung, die doch auch vielen betroffenen Angehörigen, glaube ich, Mut macht. Es klingt für mich, Frau Krommi, durch diesen Anruf ein wenig die Vermutung mit, wir mussten unsere Tochter das machen lassen. Wir hatten keinen Zugriff mehr zum süchtigen Kind. Ist das eine Regel auch, dass man einfach machen lassen muss?
Das ist teilweise richtig. Also es ist so, dass eine große Hilflosigkeit und Machtlosigkeit, wie es auch der Martin gesagt hat, vorherrscht. Und dass man jetzt nicht meinen muss, man kann durch Schimpfen, Drohen, Verstecken, Alkohol verstecken, wegräumen und so weiter, dass man da irgendwie etwas verändern kann. Aber es gibt vielleicht Verhaltensweisen an sich selber, die man herausarbeiten kann und wo man merkt, aber da hat man doch irgendwie das Verhalten unterstützt. Und
zum
das
Beispiel?
Ist Sinn, ja, zum Beispiel, dass man morgen alles wieder aufräumt, was vorher am Vortag umgeschüttet wurde oder in der Arbeitsstelle anruft und den Partner entschuldigt. Okay. Also in die Richtung, dass man also versucht, diese Sucht zu kaschieren und zu verbergen. Und wenn man da drauf kommt, eigentlich kommt jeder auf Verhaltensweisen drauf, wo er sagt, okay, da kann ich etwas an mir selbst ändern. Und das ist das Wichtige. Es geht um mich selber als Angehöriger und ich muss mal den Partner sein lassen, trinken lassen und wirklich mich auf mich selber konzentrieren. Weil das erlebe ich bei allen, es dreht sich alles um den konsumierenden Partner.
Okay. Thema Vertuschen, das hört man ja oft, dass die Angehörigen dann noch beim Arbeitgeber anrufen, er kann nicht kommen, weil er hat eine Grippe über Nacht oder Darm, Magen, Darm und Kevin, hört man oft, wird auch oft passieren. Michael Willis von der Maria Ebene, der Prima, hat da eine etwas andere Zugehensweise, nämlich zum Thema, die Angehörigen vertuschen das und decken und geben Alibis, das hört er nicht gern.
Ja, das ist oft so eine Geschichte, wo ich nicht ganz d'accord bin, dass es wirklich so funktioniert, dass die Angehörigen, die Ehepartner das irgendwie kleinreden, das siege eher selten, dass da wirklich eine Unterstützung der Abhängigkeit durch die Angehörigen stattfindet. Das sehe ich eher selten. Meistens sind ja die Angehörigen wirklich die leiden und so, die nicht genau wissen, wie sie damit umgehen, die ja Respekt haben vor einer Konfrontation, die das eher erdulden, als dass sie es aktiv befördern würden.
Sagt Michael Willis, Respekt vor einer Konfrontation, das kann ich nachvollziehen, dass man sagt, ja, wenn ich das jetzt schon wieder sage, dann gibt es ja ein Donnerwetter und dann sucht er oder sie noch mehr. Was tue ich?
Genau, also wir haben das oft erlebt, dass er nützt, wenn zum Beispiel eine Partnerschaft da ist und er trinkt abends immer, dass sie sich dann eine andere Örtlichkeit aufsucht oder etwas mit den Freundinnen ausmacht, ihn alleine lässt. Weil, so wie es die Dame am Telefon gesagt hat, schlussendlich muss der Konsumierende selber drauf kommen und das sind verschiedene Dinge, die da eine Rolle spielen. Es können gesundheitliche Probleme kommen, es kann eben die Frau sich zurückziehen, die Kinder sind oft einmal ganz was Wichtiges und erst auf Druck von mehreren Komponenten passiert es oft, dass jemand merkt, okay, so geht's nicht mehr, ich muss was machen.
Gut. Nochmal Primar Willis zum Thema Kontrolle. Zwei Jahre, ja.
Wie weit kontrolliere ich meinen Ehepartner zum Beispiel oder wie weit kontrolliere ich meine Kinder jetzt? Bei dem, was sie konsumieren, je restriktiver ihr selber werdet, desto eher kommt noch auch ein Gegenwind vom Gegenüber. Natürlich, wenn der Patient schon selber weiß, dass eine Abhängigkeitserkrankung ist und so, noch also oft hört ist, dass man im Moment, wenn man konfrontiert wird, alles abstreitet und so und natürlich alles kleinredet. Das ist oft eine Möglichkeit und so, wo man sich nicht eingestehen kann, dass man selber krank ist. Ja.
Radio Vorarlberg.
Neues bei Neustädter.
Unser Thema heute, Sucht in der Familie.
Ich habe meiner Frau immer wieder versprochen, ich höre zu und habe es sehr lange geschafft. Da geht es um Machtlosigkeit. Also die Angehörigen sind dem Alkoholiker gegenüber auch machtlos. Und sich das aber auch sehr lieb gestehen, das ist ein ziemlich schwerer Schritt.
Viele Patienten verstecken sich an Alkoholkonsum. Die Angehörigen bekommen das nachher eher nur so zeitweise mit, dass doch täglich konsumiert wird und zu viel konsumiert wird, aber die Angehörigen haben es auch da schwierig, denke ich mal.
Es ist schon oft so, dass sie sich sehr früher Sorge machen um den Alkoholkonsum des Partners. Und sie kommen sehr oft mit der Frage zu uns, ist mein Partner nun schon süchtig, ja oder nein? Wenn jemand unzuverlässig wird, wenn jemand Termine immer verpasst, es gibt sehr viele Anzeichen, wo es nachher sichtbar wird.
Als Angehöriger ist es ganz schwierig, an die Person heranzukommen. Also es braucht einen einfachen Punkt, wo sie selber bereit sind.
Neues bei Neustädter.
Ihre Meinung zählt.
Monika Kromm ist heute bei mir zu Gast. Sie leitet die Suchtberatung der Caritas. Frau Krommi, wann muss ich als Angehöriger tätig werden? Wann muss ich mich beispielsweise an Ihre Stelle wenden?
Also ich denke, wenn ich merke, dass sich mein Leben wirklich nur noch um den Partner dreht, also dass ich selber eigentlich gedanklich immer damit konfrontiert bin, was macht er heute Abend? Hoffentlich trinkt er nicht. Hat er gestern getrunken? Wie viel? Hat er was da? Warum kommt er nicht nach Hause? Er kommt schon wieder zu spät und so weiter. Dann ist sicher ein Moment da, zu mal schauen, was ist da los? Mhm.
Vermehrt Streit ist das auch? Alarmzeichen?
Natürlich, es gibt natürlich noch Alarmsignale. Es kann auch zu Gewalttätigkeiten kommen. Die Streite können eskalieren, da ja die Hemmschwelle vom Partner heruntergesetzt ist. Also dann ist auf jeden Fall was zu tun.
Okay, gut. Wieder zurück zum Martin. Er leitet eine Gruppe der anonymen Alkoholiker. Ich habe ihn gefragt, das ist natürlich eine sehr virtuelle Frage, aber er hat wunderbar darauf geantwortet. Ich habe ihn gefragt, was jetzt rückblickend für ihn das Beste gewesen wäre, was seine Frau getan hätte. Weil wir haben ja gehört, seine Frau hat immer ihn beschwört sozusagen, hör auf trinken und so weiter, hat geglaubt, das ohne Hilfe zu schaffen. Aber was wäre wichtig, was wäre richtig gewesen aus der jetzigen Sicht? Martin.
Also ich weiß heute so viel, dass man meine Frau nicht aushelfen hätte können. Mit allem, was sie da hat. Meine Frau hat immer das Beste in der Situation gemacht, das, was sie heute. Anders war es gerne nicht möglich. Aber was ich sagen will, sie hat auch nicht Hilfe angenommen. Sie hat auch immer gemeint, sie schafft es nicht. Er war an der machtlos der Alkoholkranke gegenüber, ist sie gescheitert. Heute weiß sie aber darüber mehr. Wir haben zum Beispiel bei der anonymen Alkoholiker oder bei der Betroffenen, heißt der erste Schritt, wir gaben zu, dass wir dem Alkohol gegenüber machtlos sind. Aber das ist ein total schwer, wir nennen das Kapitulation. Gegenüber, ich kann nicht mehr. Und ich habe mir helfen lassen müssen. Und so ziehe ich das auch bei den Betroffenen, dass sie sich Hilfe holen, weil sie daran auch krank werden. Also sie sind, wenn du abhängig bist, co-abhängig heißt das, bist du auch krank. Also das ist das, was sie hält.
Sagt der Martin. Und er geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, meine Familie musste mich sozusagen fallen lassen. Und er berichtet von einem ganz drastischen Fall, auch aus der Gruppe der anonymen Alkoholiker.
Das habe ich aus der Erfahrung von anderen. Ich kenne zufällig eine Angehörige, die hat dem Betroffenen eine Flasche Schnaps ins Nachtkästchen gestellt und ein Achtel Glas und hat gesagt, so, und jetzt verreck. Und das hat bei dem zum Beispiel dann ausgelöst, dass er gemerkt hat, hey, jetzt lasst es mich, glaube ich, wirklich fallen. Und von dort weg hat er dann auch Hilfe in Anspruch genommen. Das war bei mir genau das Gleiche. Und was bei mir noch so entscheidend war, bei mir haben andere Leute müssen das für mich machen, was ich nicht fähig war, die Wahrheit einmal an den Tag legen. Also es geht da um die Wahrheit, nicht immer wieder, es geht eh oder es ist nicht so schlimm. Und weil die Angehörigen machen das ja. Sie verduschen noch viel, sie nehmen aber die Verantwortung, was da betroffen übernehmen sollte, übernehmen sie als. Und durch das ändert sich auch nichts.
Sagt der Martin von den anonymen Alkoholikern, fallen lassen, distanzieren, sein eigenes Ding machen lassen. Unterschreiben Sie das? Raten Sie den Leuten dazu, Frau Krumm?
Also das muss man klar differenziert anschauen. Es gibt verschiedene Wege, die da helfen. Und es hängt auch von der Persönlichkeit von den Angehörigen selber ab, weil es sollte ja doch authentisch sein. Das, was zum Beispiel viele überhaupt nicht aushalten würden, ist, wenn man sagen würde, trennen Sie sich, lassen Sie sich scheiden. Auch wenn es manchmal angesichts der Geschichte, der Lebensgeschichte oft naheliegen würde und trotzdem halten die Angehörigen zu ihrem Partner und wollen ihn nicht verlassen, da muss man oft auch andere Wege suchen, was sie tun können.
Aber, ja, aber die Schnapsflasche als Nachtisch ist extrem, oder? Aber es hat Erfolg gehabt. Aber
kann Erfolg haben. Eben, das ist sehr unterschiedlich. Sowohl die Betroffenen, aber auch die Angehörigen sind sehr unterschiedlich. Und da gilt es nachher wirklich in der Beratung, das Passende herauszusuchen.
Also, dass das geht. Soweit können Sie sagen, wir können den Leuten ein probates Mittel an die Hand geben, wie sie reagieren sollen.
Genau, das wird wirklich auch analysiert, das Verhalten sowohl von Betroffenen, also dass man halt die Angehörigen ja sehr gut kennenlernt. Das sind ja nicht nur meistens viele Termine und es ist ja ein längerer Prozess. Das geht manchmal über ein Jahr und länger. Und da weiß man dann mitunter sehr gut, was kann jemand machen und was nicht.
Okay. Dann am Telefon angerufen hat die Ingrid. Hallo.
Ich bin also sehr auch so eine Betroffene. Ich bin auch in so einer Familie aufgewachsen. Ich habe das Glück, dass ich sehr nicht süchtig bin. Ich habe auch das Glück, dass mein Partner nicht süchtig ist. Und das, was Frau Kromi gesehen hat, ein Drittel steigt gesund aus, also das stimmt nicht. Nur weil man nicht mit Sucht davon kommt, heißt das nicht, dass man unbeschadet ist. Und mein großes Anliegen ist, also wer kümmert sich um die Kinder und wie spricht man mit den Kindern über die Sucht in der Familie? Und genau, also das, um das geht es mir. Und da gibt es auch tolle Literatur dazu, wie man mit den Kindern reden kann über das. Weil das ist so wichtig, Kinder leben in dieser Atmosphäre. Und die Atmosphäre prägt ein Leben lang, wie man es als Kind im Elternhaus erlebt. Und darum ist es so wichtig, dass man einfach das mit den Kindern thematisiert und mit den Kindern offen bespricht, dass das in der Familie ist. Also egal welche Sucht. Oder auch welche andere psychische Krankheit.
Also diese Atmosphäre bei Ihnen zu Hause hat Sie geprägt, Ingrid. Verstehe ich das richtig?
Ja, sehr viel. Ja. Also bis jetzt. Und darum geht um das ganze Berufsleben in diese Aufklärung mit Kindern. Also wie spricht man mit den Kindern drüber? Weil diese Atmosphäre, also nur weil man nicht süchtig wird oder kein süchtiger Partner kriegt, heißt nicht, dass man das unbeschadet überlebt hat.
Ist Ihr genau. Angehöriger, sind Ihre Angehörigen von der Sucht losgekommen schlussendlich?
Also es geht um meinen Vater.
Ja?
Und er ist über einen Schlaganfall, ist schon von der Sucht weggekommen, weil wir haben einfach nichts mehr gekauft und er hat sich auch noch mal verwerken können. Und wir haben Gott sei Dank er noch kennengelernt, wie er ohne Sucht ist. Die letzten 2,5 Lebensjahre haben wir noch einmal diesen tollen Mensch, der hinter der Sucht nicht sichtbar war, kennenlernen können und für das bin ich auch dankbar.
Soweit die Geschichte von der Ingrid. Der Umgang mit den Kindern in dieser Situation, was tun Sie mit den Kindern?
Ja, wir haben eben extra Spezialgruppen auch für die Kinder. Das sind sogenannte Trampolingruppen. Das sind so 8- bis 12-Jährige. Und da wird das Thema ganz genau angeschaut. Also da werden die Kinder natürlich altersgemäß es wird ihnen erklärt, es wird mit ihnen gespielt, es werden ihre eigenen Bedürfnisse wahrgenommen und das sind 9 Gruppen, wo sie einfach umgehen zu lernen damit und wo sie Hilfe und Stärkung erhalten. Ein Problem ist allerdings, dass diese Gruppen nicht so einfach gefüllt werden, weil die Sucht, also die Eltern, oft Mühe haben, die Kinder in diese Gruppe zu lassen, eben weil sie Angst haben wiederum, dass da etwas aus der Familie hervorkommt oder gesagt wird, dass sie nicht möchten.
Ausgeplaudert wird.
Ja.
Okay. Aber es wäre natürlich wichtig, wie wir es am Beispiel von der Ingrid jetzt gehört haben, weil das beschäftigt sie das ganze Leben, wie man hört.
Allerdings, also das würde ich auch niemals sagen, dass es, auch wenn man selber nicht suchtkrank wird oder einen suchtkranken Partner holt, es gibt auch andere Formen von Krankheiten, die ich vorher nicht erwähnt habe. Es können Depressionen sein, es können Essstörungen sein, das erleben wir auch oft, die herausgebildet werden. Also da bleibt schon was.
Na, jetzt bei Neustädter heute zum Thema Sucht in der Familie. Es geht um Hilfsangebote für Angehörige. Monika Krommi, Leiterin der Suchtberatung, ist bei mir. Langsam kommen wir in die Schlussphase. Monika Krommi, die Caritas macht einen Schwerpunkt zu diesem Thema, deshalb auch die Sendung hier. Was bauen Sie aus? Was können Sie Besseres anbieten, als bisher schon da war?
Wir bauen nicht aus, es ist falsch verstanden, sondern es ist so, dass wir einfach merken, dass sich Suchtmuster in den Familien fortsetzen und wir mitunter schon Generationen haben, die zu uns kommen. Und wir wollen eigentlich das Problem an der Wurzel packen. Das ist unser Thema. Das zweite ist einfach, dass wir in der Gesellschaft sensibilisieren wollen zu diesem Thema und auch eben zu dem Thema, was Angehörige auch leiden. Das ist uns sehr wichtig. Und eben einfach den Angehörigen wirklich Mut machen, dass sie kommen. Weil wenn die Angehörigen sich Hilfe suchen, dann ist das für die Kinder wiederum auch gut. Und somit hoffen wir, dass wir den Familien insgesamt helfen können.
Okay, dann wieder zu den Hörerinnen und Hörern. Eine Frau hat anonym bei uns angerufen. Hallo.
Ich bin selber als Angehörige betroffen. Sie immer noch. Mein Ex-Mann war Alkoholiker. Ich war 1,5 Jahre betreut in der Angehörigenfachstelle von der Caritas Zwellkirch. Und es hat mir wahnsinnig gut getan.
Wie ist die aktuelle Situation?
Die aktuelle Situation ist, dass die Scheidung läuft und dass ich auch während der Trennungsphase noch Unterstützung von der Suchtfachstelle gekriegt habe, um die Sache klar sehen. Zum klar sehen, wo meine Verantwortung sind, wo sie nicht sind, wo ich die Kinder aus dem rausholen muss, wo einfach ja, Unterstützung für mich da war.
Okay. Darf ich noch eine Frage stellen? Ab welchem Zeitpunkt haben Sie gewusst, jetzt wird es kritisch, jetzt muss ich mir helfen lassen, jetzt geht es so nicht mehr weiter?
Wo ich gemerkt habe, dass ich nur ich selber bin, dass ich mich so verbirgen muss, dass das alles am Laufen bleibt und ich die komplette Verantwortung für alles, was mit der Familie, mit allem, unserem Leben, unserer Beziehung zum Tag gehört, ich übernommen kann.
Okay. Und die Sucht ist jetzt der Grund für die Scheidung?
Ja.
Trinkt Ihr Mann noch?
Ich nehme es auch, ja.
Also Sie haben keinen Kontakt mehr?
Also wir haben Kontakt wegen den Kindern auch, weil er noch ein Umgangsrecht mit dem Kind hat. Aber ich kontrolliere das nicht, ob er was trinkt oder nicht. Er weiß ganz genau, dass ich ihm die Kinder verbieten kann, wenn ich die Befürchtung habe, dass er trinkt, während er die Kinder hat. Und dann das hält er sich auch. Und was dazwischen ist, ist mittlerweile seine Privatangelegenheit, mit dem möchte ich nichts mehr zu tun haben.
Vielen Dank für diesen Anruf. Man sieht, die Auseinandersetzung mit dem Thema kann lange dauern. Da sind wir noch einmal beim Primar Willis von der Maria Ebene, der Primar. Er schildert auch, das ist nämlich mit dem Entzug auf der Maria Ebene nicht getan, denn der Kampf gegen die Alkoholsucht dauert lange, teilweise ja eigentlich fast lebenslang.
Sobald der Entzug vorbei ist und so, startet ja eigentlich im Endeffekt die Therapie. Und da ist ganz, ganz wichtig, die Angehörigen mit einzubinden in die Therapie, die Angehörigen aufzuklären über die Mechanismen der Abhängigkeit, wie es da zu einer Fortführung der Abhängigkeit kommen könnte, worauf man achten sollte. Es ist da ganz wichtig, dass man die Angehörigen frühestmöglichst mit einbezieht und das oft in offenen Gesprächen, wo oft auch wirklich auch die Angehörigen Möglichkeiten haben, wenn es in die falsche Richtung geht, zu interagieren und das einzudämmen, dass es wieder in die falsche Richtung geht.
Wie steht es mit dem Rückfall? Wie muss ich da vorgehen, wenn es zum Rückfall kommt?
Schauen, dass der Rückfall so kurz wie möglich ist, so wenig ausgeprägt wie möglich ist, frühestmöglich ansprechen und schauen, dass der Patient sich gleich in Hilfe begibt.
Also auch sozusagen dem Therapeuten melden, oder wie?
Dem Therapeuten melden, das würde ich als Angehörige eigentlich nie machen, sondern immer den Patienten motivieren, dass er sich selber Hilfe sucht wieder.
Sagt Michael Willis, der Primar der Maria Ebene. Frau Krumme, Rückfall, ein Riesenthema natürlich, auch die Angst vor dem Rückfall. Eigenes Verhalten ändern, wenn der in Therapie befindliche Angehörige zurückkommt. Wie soll man vorgehen? Alkohol verbannen aus dem eigenen Haushalt?
Ist natürlich immer ein schwieriges Thema, hängt auch immer davon ab, wie das vorher ausgeschaut hat. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, die Verfügbarkeit einmal von Alkohol zu reduzieren. Das heißt also wirklich, den Alkohol aus dem Haushalt zu verbannen und wirklich auch mit dem Partner zu besprechen, was tun wir im Falle von einem Rückfall. Es ist absolut richtig, was der Herr Dr. Willis gesagt hat, dass der Betroffene selber sich melden muss, wenn er rückfällig ist. Aber auch die Angehörigen brauchen dann wieder Unterstützung, weil diese Angst, die steckt einem wirklich im Nacken, ständig, glaube ich, die erste Zeit.
Wenn überhaupt nicht fast lebenslänglich, wenn der Kampf gegen den Alkohol, gegen die Alkoholsucht kann lange dauern. Das sagt uns auch der Klaus. Hallo Klaus.
Betrunkener Alkoholiker seit 36 Jahren. Ich habe in Bregenz am 28.01.1988 die Gruppe gegründet. Ich selber bin seit 1984 trocken. Ich war zuerst in Garmisch-Partenkirchen, habe ein Friseurgeschäft gehabt und musste natürlich, um Kunden zu kriegen, regelmäßig in Wirtschafter zum Kundschaft trinken, wie man das so früher gesagt hat. Daraus wurde dann die Abhängigkeit. Ich brauchte den Alkohol.
Klaus, was hat Ihnen geholfen, vom Alkohol wegzukommen?
Mir hat Alkohol, die anonyme Alkoholiker, die gibt es ja heute in ganz Europa, die gibt es sogar im Ausland, überall. Und wichtig ist, dass man regelmäßig in die Gruppen geht. Die meisten machen einen Fehler, die kommen ein-, zweimal und dann bleiben sie weg.
Sagt der Klaus, die Sucht, Alkoholsucht, jedwede Sucht, lauert immer. Das müssen wir auch festhalten.
Ist sicher ein Thema. Wir haben jetzt heute oder zumindest vorwiegend von Alkohol gesprochen, ja. Aber es sind ja auch andere Süchte noch, die da lauern. Und ich würde gerne an dieser Stelle, weil ich sehe, die Sendung ist gleich aus, wirklich sagen, wie man am besten Hilfe holen kann. Und das geht in einer der 5 Suchtberatungsstellen in Vorarlberg. Wir sind in Feldkirch, Bludenz, Bregenz, Dornbirn und Eck erreichbar, entweder per Telefon, teilweise kann man persönlich vorbeikommen. Und es gibt Einzelberatungen, es gibt Gruppenangebote. Und ich kann hier dazu nur ermuntern, wirklich lieber frühzeitig Hilfe holen. Es ist eigentlich nie zu früh. Es gibt immer ein Thema.
Und natürlich komplette Anonymität. Da Absolut. Erfährt niemand etwas, wenn ich mal angerufen habe. Ein erster Schritt ist das.
Ja, genau. Okay.
Das Schlusswort heute hat der Martin von den anonymen Alkoholikern. Auch er noch mit 2, 3 Verhaltenstipps aus seiner eigenen bitteren Erfahrung.
Also ich möchte sagen, einem Alkoholiker hilft man dann am besten, wenn man nichts mehr tut. Wenn man sie lässt, in dem Sinn, dass man trinken lässt, solange bis es eben nicht mehr geht. Aber das ist für einen Betroffenen schwer zu aushalten, weil er ist ja auch in einer Abhängigkeit drin. Er ist ja genauso in dem Strudel drin, was Alkohol bewirken kann, in dem Sinn, dass auch andere damit, das war bei meinen Kindern zum Beispiel so, ich bin zum Denken gekommen, wo ich gemerkt habe, jetzt geht es mit meiner Trinkerei nicht mehr um mich. Jetzt nehmen die, wo nichts dafür kommen, auch noch mit. Und das ist dann schon, aber in erster Linie würde ich sagen, man muss professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Es ist egal, was es ist. Ich habe halt die Selbsthilfegruppe gefunden, die mir geholfen hat, von da außen zu kommen.
Sagt der Martin, wir haben noch einen Veranstaltungstipp bekommen, eher selten in dieser Sendung, aber er passt wunderbar dazu. Und zwar die Friends of Me, also die Freunde der Stiftung Maria Ebene, laden ein am Mittwoch, 13. November 2019 um 19 Uhr, Leseabend aus dem Buch Mein Leben von Eric Clapton. Und Eric Clapton war ja ganz massiv drogen- und alkoholsüchtig. Und die Leute von der Marie-Ebene haben eben uns gebeten, das noch durchzugeben. 13. November, also das ist heute in einer Woche, heute ist Mittwoch, ja genau, um 19 Uhr bei der Marie-Ebene. Vielleicht ist etwas für Sie dabei, dann ist man auch schon einmal in der Marie-Ebene. Und wenn man dort oben einmal war, dass sich das Ganze angeschaut hat, ist vielleicht die Hemmschwelle ein bisschen kleiner, wenn man ein Problem hat, dahin zu gehen. Wichtiger Hinweis. Genau. Monika Krommi, danke, dass Sie da waren. Alles Gute.
Vielen
Dank. Bis zum
Dank.
Nächsten Mal. Morgen bei mir in der Sendung die Volksabstimmung in Ludesch und die Folgen für ganz Vorarlberg. Am Sonntag stimmt ja die Bevölkerung in Ludesch über die Rauchbetriebserweiterung in der Grünzone ab, also dieses Gebiet unter speziellen Schutz gestellt werden soll, etc. etc. Und das ist nicht nur eine Geschichte, die auf Ludesch beschränkt bleiben wird. Dazu alles weitere dann morgen ab 13 Uhr. Bis dann.